Während heutige Staatsoberhäupter ins Flugzeug steigen oder zum Telefon greifen können, wenn sie miteinander in Kontakt treten wollen, mussten sich die Könige der spätbronzezeitlichen Reiche auf Boten verlassen, die hunderte von Kilometern zurücklegten und mit Keilschrift geschriebene Tontafeln von einer zur anderen Residenz brachten. Doch auch unter diesen Bedingungen entwickelte sich eine weit gespannte Diplomatie zwischen den Reichen Vorderasiens und Ägyptens. Von Assur nach Babylon, ein Podcast des Altorientalischen Instituts der Universität Leipzig. Heute mit Professor Michael Streck, Dr. Hannes Leonhardt, Dr. Janine Wende und Jonathan Jaffe.
Im Herbst 1887 fand eine ägyptische Bäuerin 300 Kilometer südlich von Kairo am Ostufer des Nils bei Feldarbeiten einige mit Keilschrift beschriebene Tontafeln. Heute wissen wir, dass sich an dieser Stelle um 1340 vor Christus herum Achet-Aten befand, die Hauptstadt des ägyptischen Pharaos Echnaton. Dieser Pharao ist heute vor allem deshalb so bekannt, weil er, anders als seine Vorgänger und Nachfolger, den Sonnengott Aton zur alleinigen Gottheit erhob. Ägypten stand zu dieser Zeit im diplomatischen Austausch mit einer Reihe vorderasiatischer Reiche: Babylonien, Assyrien, dem Mitanni-Reich in Obermesopotamien, dem Reich der Hethiter in Kleinasien sowie Zypern im Ostmittelmeer. Außerdem hatten die Ägypter zahlreiche kleinere Vasallenstaaten in Syrien, Palästina unterworfen: Byblos, Beirut, Tyros, Sidon, Jerusalem und viele mehr. Nachdem die erwähnte Bäuerin die Stelle ihres Fundes für 10 Piaster verraten hatte, traten die Raubgräber auf den Plan. Die Plünderer gingen nicht gerade zimperlich mit den zerbrechlichen Tafeln um. Etliche wurden durch Unachtsamkeit, manche wohl auch absichtlich, zerbrochen, um eine größere Zahl von Fragmenten verkaufen zu können. Einige wenige Tafeln wurden durch einen Mann zerquetscht, der mit ihnen aus einem Zug fiel. Andere litten auf dem Transport oder gingen auf dem Weg nach Kairo verloren. Bei regulären Ausgrabungen zwischen 1891 und 1892 fand der Ägyptologe Flinders Petrie weitere Tafeln in einem Gebäude, das vermutlich als königliches Archiv diente. Mittlerweile sind uns 382 Tafeln bekannt, von denen die letzte 1979 gefunden wurde. Heute befinden sich die meisten Amarna-Tafeln im Vorderasiatischen Museum in Berlin, im British Museum in London sowie im Ägyptischen Museum in Kairo. Sie gehören zu den prominentesten und meistgelesenen Texten der Altorientalistik. Die überwiegende Mehrzahl der Tafeln enthält die Briefkorrespondenz des ägyptischen Pharaos mit den Reichen und Kleinkönigtümern Vorderasiens. Diese Korrespondenz war in Keilschrift geschrieben, überwiegend in akkadischer Sprache, die damals als internationale Diplomatensprache weit über Mesopotamien hinaus, im gesamten Alten Orient und in Ägypten, gebraucht wurde. Einige Tafeln dieses Briefwechsels sind in hurritischer bzw. hethitischer Sprache abgefasst. Über alle diese Sprachen haben wir bereits in der vorangehenden 12. Podcast-Folge gesprochen. Dank dieser Tafeln, die in der Wissenschaft heute als Amarna-Korrespondenz bekannt sind, können wir die internationale Diplomatie zwischen Ägypten und Vorderasien im 14. Jahrhundert vor Christus anschaulich schildern. Die folgenden Briefausschnitte sind in eine erfundene Rahmenhandlung einer Audienz des ägyptischen Botschafters Chaya beim babylonischen König Bornaburiash eingebettet. Sämtliche Details, einschließlich aller namentlich genannten Personen, der Wortwechsel zwischen dem ägyptischen Botschafter und dem babylonischen König sowie die anderen wörtlich wiedergegebenen Reden wurden den Amarna-Briefen entnommen.
Angetan mit seinem prächtigsten Leinengewand und seinen besten Sandalen folgten Chaya, der ägyptische Gesandte, und 8 schwer beladene ägyptische Sklaven dem königlichen Mundschenk über den Hof des babylonischen Palastes in Dur-Kurigalzu. Am Abend vorher war Chaya benachrichtigt worden, dass seine Majestät Bornaburiash, König von Babylonien, wünsche ihn am nächsten Morgen pünktlich zur zweiten Doppelstunde nach Sonnenaufgang bei der Audienz zu empfangen. 2 Wochen, seit er aus Ägypten mit seiner Karawane angekommen war, hatte Chaya auf diesen Augenblick gewartet. Immer wieder hatte es geheißen, seine Majestät sei krank, weshalb die tägliche Audienz heute leider ausfalle. Chaya hatte die Zeit genutzt und zusammen mit den Palastschreibern an seinem Babylonisch und an seinen Keilschriftkenntnissen, die er beide bereits in Achet Aten in Ägypten erworben hatte, gefeilt, während die Sklaven auf seine und auf eigene Rechnung Geschäfte getrieben hatten. Gold, Elfenbein und Ebenholz aus Ägypten gegen Lapislazuli und Pferde. Nun war es also soweit. Durch eine kleine Tür, neben der links und rechts ein Leibwächter stand, traten sie vom Hof in den Vorsaal, in dem emsiges Treiben herrschte. Sklavinnen schöpften aus großen Krügen kühles Wasser in milchig-grüne Glasgefäße, dieser neuesten technologischen Errungenschaft des Zweistromlandes. Schreibergehilfen kneteten Ton zu Tafeln. In der Ecke wartete ein gerade eingetroffener Bote des Königs von Mitanni darauf, von Bonaburiasch gehört zu werden. Der Mundschenk, Chaya und die Sklaven durchquerten den Vorraum und gelangten durch eine Tür an der gegenüberliegenden Seite in den mit prächtigen, bunten Wandgemälden verzierten Audienzsaal. Bonaburiasch saß auf seinem Thron, mit einem schlichten, weißen, kurzärmeligen Gewand und einem weißen Fez bekleidet, umgeben vom Vezier, seinem Leibarzt und verschiedenen Würdenträgern seines Reiches sowie von mehreren Dienern, die die in den Sommermonaten schon früh am Morgen aufsteigende Tageshitze durch rhythmisches Fächeln zu lindern suchten. Chaya erkannte links vom König seinen Amtskollegen Zalmu, der schon mehrfach als babylonischer Gesandter in Ägypten gewesen war. Der Mundschenk meldete den ägyptischen Boten, worauf sich das Antlitz Bonaburiaschs verfinsterte und das gedämpfte Murmeln im Saal erstarb. Während die Sklaven mit ihrer Last ehrerbietig am Eingang stehen blieben, trat Chaya einige Schritte vor, kniete nieder und berührte mit der Stirn den Boden, wie es das Hofzeremoniell erforderte. Auf ein Zeichen des Königs erhob sich Chaya, räusperte sich und setzte in passablem, aber mit ägyptischem Akzent ausgesprochenen Babylonisch dazu an, die Rede seines Königs vorzutragen, des ägyptischen Pharaos Nabuchodonosor, den wir heute besser als Amenophis IV. Echnaton kennen.
So spricht Nabuchodonosor, der große König, der König von Ägypten, dein Bruder. Mir geht es in jeder Hinsicht gut. Möge es dir in jeder Hinsicht gut gehen. Deinem Haus, deinen Frauen, deinen Söhnen, deinen Magnaten, deinen Pferden, deinen Wägen, all deinen Ländern möge es in jeder Hinsicht sehr gut gehen. Mir geht es in jeder Hinsicht gut. Meinem Haus, meinen Frauen, meinen Söhnen, meinen Magnaten, meinen Pferden, meinen zahlreichen Truppen. Allen geht es gut und meinen Ländern geht es in jeder Hinsicht sehr gut.
An dieser Stelle schnitt ihm jedoch Bonaburiasch, dessen Gesichtsausdruck sich noch immer nicht aufgehellt hatte, barsch das Wort ab.
Hat dein König nicht gehört, dass ich krank bin? Warum hat er sich nicht um mich gesorgt? Warum hat er keinen Boten kommen und mich besuchen lassen?
Chaya war verdutzt. Er hätte auflachen mögen, doch er zwang sich, ernst zu bleiben und antwortete mit fester Stimme.
Ägypten liegt nicht in der Nähe, sodass mein König davon hätte hören und Eurer Majestät Genesungswünsche schicken können. Das Land ist weit weg. Wer würde meinem König davon erzählen, sodass er sofort Genesungswünsche an Eure Majestät schicken könnte? Würde denn mein König keinen Boten senden, wenn er hören würde, dass Eure Majestät krank ist?
Bonaburiasch, offensichtlich immer noch schmerzgeplagt, denn er griff sich dauernd an die Magengegend, schüttelte den Kopf.
Für deinen König, einen mächtigen Herrscher, soll es tatsächlich weit entfernte und nahegelegene Länder geben?
Chaya blickte hilfesuchend um sich. Dann kam ihm die rettende Idee.
Eure Majestät möge ihre Gesandten fragen, ob Ägypten weit entfernt liegt und ob mein König deshalb nichts von Eurer Majestät gehört und euch niemanden mit Genesungswünschen geschickt hat.
Bonaburiasch leuchtete diese Antwort ein. Er wandte sich an Zalmu, der es sichtlich genoss, plötzlich im Mittelpunkt zu stehen und vor dem ganzen Hof seine geografischen Kenntnisse und Reiseerfahrungen ausbreiten zu dürfen. Zalmu skizzierte die übliche Karawanenroute zwischen Mesopotamien und Ägypten, den Euphrat aufwärts, an den Ruinen von Mari vorbei, dann scharf nach Südwesten abbiegend durch die syrische Wüstensteppe bis zur Oase Palmyra. Von dort entweder über eine nördliche Route nach Katna und weiter bis ans Mittelmeer, von wo aus man zu Lande und zu Wasser nach Süden reisen konnte, oder, häufiger begangen, eine südlichere Route, die im mittelsyrischen Ackerland auf die von Aleppo über Hama nach Damaskus führende Straße stieß. In Palästina nannte man diese Straße, deren Endpunkt das Nildelta war, den Horusweg der Pharaonen. Mit Eseln oder Maultieren würde eine solche Reise 3 lange Monate dauern. Jetzt in den Sommermonaten sei es zudem heiß und über weite Strecken gäbe es zu wenig Wasserstellen. Dabei seien die durch Überfälle von räuberischen Sutäern und diversen Lokalfürsten verursachten Aufenthalte noch gar nicht eingerechnet. Habe der König denn schon die Affäre seiner von den Leuten von Akko im ägyptischen Hoheitsgebiet überfallenen Kaufleute vergessen? Ausgeplündert und getötet seien sie worden, nachdem sich der babylonische Gesandte Achutabu, mit dem sie zunächst zusammengereist waren, von ihnen getrennt hatte, um nach Ägypten zu ziehen. Und ihm selber, Zalmu, sei es trotz diplomatischer Immunität und einem Sendschreiben an die Fürsten von Kanaan, das ihm eine sichere Durchreise gewähren sollte, nicht viel besser ergangen. 2 sei er auf dem Weg nach Ägypten ausgeraubt worden. Bonaburiosch hörte Zalmu interessiert zu und sein Gesicht entspannte sich. Jetzt blickte er schon milder auf die ägyptische Gesandtschaft. Er war begierig, die Geschenke zu sehen, die ihm Echnaton hatte bringen lassen. Chaya ließ einen Sklaven nach dem anderen vortreten und breitete vor dem Thron die Schätze aus. Da waren ein Bett, eine Kopfstütze und 2 Stühle aus Ebenholz mit Elfenbein und Gold überzogen. Goldmesser, deren Griffe mit Granatäpfeln verziert waren. Gewänder aus kostbarem Byssusleinen und solche aus roter Purpurwolle. Ein paar silberner Sandalen. Ein silbernes Affenweibchen mit seinem Jungen auf dem Schoß. Stein- und Elfenbeingefäße verschiedenster Größen mit kostbarem Öl, zum Beispiel in Steinbockform. Für den Harem goldene Armreife, Halsketten und Ringe, Bronzespiegel und Dosen mit Augenschminke sowie Kämme aus Elfenbein. Hocherfreut war der König über das letzte Geschenk, das ihm überreicht wurde. 40 Minen, umgerechnet ungefähr 20 Kilogramm Gold, von dem die Rede ging, dass es in Ägypten so häufig wie Staub sei, und das er dringend für Restaurationsarbeiten in babylonischen Tempeln benötigte. Allerdings sollte sich diese Freude als verfrüht erweisen, worüber sich Bonaburia später in seinem Antwortschreiben an Echnaton ausließ.
Die frühere Sendung Gold, die mir mein Bruder gesandt hat, hat mein Bruder wohl nicht überprüft. Es war lediglich ein Beamter meines Bruders, der sie gesiegelt und mir gesandt hat. Als ich die 40 Minen Gold, die mir gebracht worden sind, in den Schmelzofen legte, kamen, ich schwöre es, nur 10 Minen heraus.
Nachdem alle Geschenke überreicht und genügend bewundert worden waren, transportierte man sie in die Schatzkammer ab. Bonaburiosch räusperte sich, wandte sich an Chaya und stellte fest.
Im Land deines Königs ist alles vorhanden und dein König braucht überhaupt nichts. Ebenso ist in meinem Land alles vorhanden, und ich, für meinen Teil, brauche ebenfalls überhaupt nichts. Wir haben jedoch von früheren Königen seit langem bestehende gute Beziehungen geerbt, weshalb wir uns gegenseitig Grüße senden sollten. Dieselben Beziehungen sollen auch zwischen uns herrschen.
Chaya nickte und Bonaburiosch fuhr fort.
Wie mir ja vorhin dargelegt worden ist, ist die Reise beschwerlich. Das Wasser ist knapp und es ist jetzt sehr heiß. Deshalb werde ich jetzt nicht viele Großgeschenke bringen lassen. Ich werde deinem König 4 Minen prächtigen Lapislazuli als Großgeschenk senden. Zusätzlich werde ich deinem König 5 Pferdegespanne senden. Sobald das Wetter wieder besser wird, wird mein nächster Bote kommen und ich werde deinem König viele schöne Großgeschenke senden. Außerdem, was immer dein König benötigt, möge er mir schreiben, sodass man es ihm aus dem Palast sende.
Dieses Schlitzohr, dachte Chaya. Laut aber dankte er dem babylonischen König im Namen Echnatons für seine Großzügigkeit.
Die Audienz wurde unterbrochen. Der König zog sich in seine Privatgemächer zurück. Die Sklaven aus dem Vorraum brachten zur Erfrischung kühles Wasser. Chaya hatte Gelegenheit, mit dem mitanischen Boten, der immer noch im Vorraum wartete, den neuesten diplomatischen Klatsch auszutauschen. Man unterhielt sich in Babylonisch, der Diplomatensprache ganz Vorderasiens in jener Zeit. Wie gut waren doch die Beziehungen zwischen Ägypten und Mitanni noch vor kurzem gewesen. Als die Nachricht vom Tode des alten Pharao Amenophis III. In Washukani, der mitannischen Hauptstadt, eingetroffen war, hatte Tushratta, der König von Mitanni, Trauer verordnet und einen ganzen Tag lang weder gegessen noch getrunken. Tushratta hatte Antje, die trauernde Witwe, und ihren Sohn und Nachfolger auf dem ägyptischen Thron, Echnaton, geschrieben und seiner Hoffnung Ausdruck gegeben, das gute Verhältnis zwischen beiden Reichen würde auch unter der neuen Regierung fortbestehen. Doch nun hatte der Statuettenskandal eine diplomatische Eiszeit heraufbeschworen. Massive Goldstatuetten von Tushratta und seiner mit dem Pharao verheirateten Tochter Taduheba hatte Amenophis III. Seinerzeit dem Tushratta versprochen. Hatte er nicht sogar vollmundig gesagt:
Sprich nicht nur von Goldstatuetten. Ich will dir auch noch solche geben, die aus Lapislazuli sind.
Vor den Augen der methanischen Gesandten in Ägypten waren die Goldstatuetten gegossen worden. Und dann, als das scheinbar fürstliche Geschenk nach dem Regierungswechsel in Ägypten endlich in Washukani anlangte, hatte sich herausgestellt, dass die Statuetten statt aus massivem Gold lediglich aus einem mit Gold überzogenen Holzkern bestanden. Tushratta hatte sich brüskiert gefühlt und Mane, den ägyptischen Chefdiplomaten in Mitanni, festgehalten. Echnaton hatte mit einem Hausarrest der methanischen Botschafter in Achet-Aten geantwortet, was von Tushratta jedoch lediglich mit einem Achselzucken kommentiert worden war.
Was sind Boten? Wenn sie nicht Vögel sind, können sie dann fliehen und verschwinden?
Dennoch hatte er vorsichtshalber Kelia, seinen eigenen geschätzten Chefdiplomaten, nicht nach Ägypten gesandt, sondern ihn durch dessen leichter zu entbehrenden Onkel Massi Badli ersetzt. So unterhielten sich Chaya und der methanische Gesandte eine Weile. Als Bunaburiash zurückkam, begab sich Chaya wieder in den Thronsaal. Nun begann der schwierigere Teil der Audienz, die Heiratsverhandlungen. Beide Seiten wünschten, eine Tochter des Verhandlungspartners ihrem Harem zuzugesellen, und beide Seiten trachteten, die Fehler zu vermeiden, die die jeweiligen Vorgänger auf dem Thron, nämlich Kardaschman Enlil I. von Babylonien und Amenophis III. Seinerzeit begangen hatten. Nur zu gut waren die diplomatischen Verwicklungen, die die Verheiratung der Schwester Kardaschman Enlils an Amenophis III. Und der Tochter des Letzteren an Ersteren mit sich gebracht hatten, noch im Gedächtnis. Kardaschman Enlil hatte Amenophis verdächtigt, seine Schwester sei in Ägypten an schlechter Behandlung gestorben. Keiner seiner Boten könne nämlich bezeugen, dass sie noch lebe.
Du fragst dir nach meiner Tochter zur Heirat. Doch meine Schwester, die dir mein Vater gab, befindet sich schon bei dir. Niemand hat sie gesehen, ob sie noch lebt oder tot ist. Vielleicht war die mein Bote sah, die Tochter eines armen Mannes oder eines Kaschkeas oder eines Chani Galbateas oder vielleicht eine von Ugarit. Wer kann ihnen glauben? Sie machte ja den Mund nicht auf. Meine Töchter, die an benachbarte Könige verheiratet sind, wenn meine Boten dorthin kommen, sprechen sie mit ihnen und sie lassen mir ein Grußgeschenk bringen.
Diese Stelle zeigt, dass die Babylonierin nicht an ihrem Aussehen, ihrer Haartracht, Kleidung oder Schmuck, sondern nur an ihrer Sprache erkennbar gewesen wäre. Die Sprache war somit ein wichtiges ethnisches Merkmal. Amenophis hatte den von Kardaschman Enlil erhobenen Vorwurf weit von sich gewiesen.
Hast du jemals einen Würdenträger von dir geschickt, der deine Schwester kennt, der mit ihr sprechen und sie identifizieren könnte? Die Männer, die du gesandt hast, waren niemande. Es gab keinen unter ihnen, der sie kennt oder der ein Vertrauter deines Vaters war und der sie hätte identifizieren können. Warum kannst du mir nicht einen deiner Würdenträger schicken, der dir die Wahrheit erzählen kann, nämlich das Wohlergehen deiner Schwester, die hier ist? Dann kannst du dem glauben, der ihre Quartiere betritt und ihre Beziehung zum König sieht. Selbst wenn deine Schwester tot wäre. Welchen Grund würde es geben, ihren Tod zu verheimlichen und eine andere zu präsentieren?
Umgekehrt war Amenophis von vornherein abgeneigt gewesen, seine Tochter dem Babylonier zu überlassen.
Seit ewigen Zeiten ist keine Tochter des Königs von Ägypten an jemanden gegeben worden.
Die Argumentation mit der Tradition hatte Kardaschman Enlil jedoch nicht gleich akzeptieren wollen.
Warum nicht? Du bist ein König. Du tust, was dir gefällt. Wenn du eine Tochter geben würdest, wer würde etwas sagen?
Dennoch hatte er dem Ägypter ein Hintertürchen offen gelassen.
Es müssen doch schöne Frauen, die erwachsenen Töchter von jemandem da sein. Schicke mir eine schöne Frau, als ob sie deine Tochter wäre. Wer würde sagen, sie ist nicht eine Königstochter?
Nein, diesmal sollte alles besser geregelt werden. Unter den zahlreichen Geschenken, die Chaya mitgebracht hatte, war auch eine Goldstatuette der ägyptischen Prinzessin gewesen, sodass ich Bonaburias schon vorher ein Bild von ihr machen konnte. Ja, sie war wirklich sehr schön. Doch das war nicht das Wichtigste. Bis aufs letzte Detail wurden die jeweiligen Mitgiften ausgehandelt. Und selbst den Transport seiner Tochter wollte Bonaburias nicht dem Zufall überlassen, weshalb er an Echnaton schrieb:
Wer soll sie zu dir bringen? Chaya hat nur 5 Wagen. Soll man sie etwa in nur 5 Wagen zu dir transportieren? Wenn ich erlauben würde, dass sie unter solchen Umständen von meinem Haus zu dir gebracht wird, würden die mir benachbarten Könige sagen, sie haben die Tochter eines großen Königs in nur 5 Wagen nach Ägypten transportiert. Als mein Vater seine Tochter zu deinem Vater bringen ließ, zogen 3000 Soldaten mit. Was Chaya, deinen Magnaten angeht, den du zu mir gesandt hast, die Wagen und Soldaten, die bei ihm sind, sind zu wenig. Schicke viele Wagen und Soldaten her, sodass Chaya derjenige sein kann, der die Prinzessin zu dir bringt. Sende keinen anderen Magnaten her. Die Prinzessin soll nicht länger bei mir aufgehalten werden. Schicke die Wagen und Soldaten, sodass man sie sofort transportieren kann. Wenn du sogar noch dieses Jahr Wagen und Soldaten schicken willst, soll schnellstens ein Bote kommen und mich informieren.
Nach zähen und erfolgreichen Verhandlungen ging Chayas Audienz bei Bonaburias zu Ende. Am Abend war Chaya zu einem Bankett zu Ehren des ägyptischen Gesandten im Palast geladen, bei dem man noch manches Detail würde besprechen können. Doch schon jetzt zog man sich mit dem befriedigenden Gefühl, viel für die guten Beziehungen zwischen Ägypten und Babylonien getan zu haben, zur Siesta zurück. Die Hofschreiber hatten eifrig protokolliert und verfassten später in Keilschrift auf Tontafeln Briefe an Echnaton, in denen von der Audienz und den Verhandlungen anschaulich berichtet wurde. Einige Wochen oder Monate später trafen diese Briefe in der Hauptstadt der Echnatons, Achet-Aten, ein und wurden von ägyptischen Schreibern, die des Babylonischen mächtig waren, verlesen. Danach wurden sie zusammen mit den Abschriften der Antworten des Pharaos an den babylonischen Herrscher im königlichen Archiv gelagert.
Die internationale Diplomatie dieser Zeit zwischen Ägypten und den vorderasiatischen Reichen wird auch von Keilschriftquellen beleuchtet, die ungefähr 1300 Kilometer weiter nordwestlich in der hethitischen Hauptstadt Hattusha in der heutigen Zentraltürkei gefunden wurden. Ein hethitischer Text mit dem Titel Mannestaten Shupiluliumas berichtet die folgende Episode, die heute nach dem Titel der ägyptischen Königin als Dachamunsu-Affäre bekannt ist.
Mir ist der Mann gestorben. Ich habe keinen Sohn. Man berichtet aber, dass du zahlreiche Söhne habest. Wenn du mir einen deiner Söhne gibst, soll er mein Gatte sein. Einen meiner Diener werde ich nicht nehmen und zu meinem Gatten machen. Das verabscheue ich zu sehr.
Die eilig einberufene Ratsversammlung der Großen des Hethiterreichs gelangte zu dem vorsichtigen Urteil, eine solche Sache ist seit alters niemals geschehen. Genauere Informationen mussten her. Shupiluliuma beauftragte seinen Chefdiplomaten Hattushasiti mit einer Ägyptenreise.
Geh und bring mir sichere Informationen zurück. Vielleicht betrügen sie mich. Vielleicht haben sie doch einen Sohn ihres Herrn. Bring du mir sichere Informationen zurück.
Monate vergingen, das Frühjahr zog ins Land. Als Hattushasiti aus Ägypten zurückkehrte, wurde er vom ägyptischen Gesandten Hani begleitet, der eine Antwort der verwitweten Pharaonin überbrachte.
Warum sprachst du, sie betrügen mich? Wenn ich einen Sohn hätte, hätte ich dann über meine eigene Schmach und die meines Landes an ein anderes Land geschrieben? Du hast mir nicht geglaubt und hast zudem derartig zu mir gesprochen. Mein Gatte ist mir gestorben. Einen Sohn habe ich nicht. Einen meiner Diener werde ich aber niemals nehmen und zu meinem Gatten machen. An kein anderes Land habe ich geschrieben. Nur dir habe ich geschrieben. Man berichtet, dass du zahlreiche Söhne habest. Gib mir einen deiner Söhne und er wird mein Gatte und im Land Ägypten König sein.
Die Bitte klang ehrlich und der hethitische Monarch war geneigt, ihr nachzugeben. Das Angebot war ja auch zu verlockend. Den eigenen Sohn auf dem ägyptischen Thron, das bedeutete unerwartete Einflussmöglichkeit auf die Politik des alten Konkurrenten um die Macht in Syrien. Anscheinend suchte Ägypten ein Arrangement mit dem starken Nachbarn im Norden. Doch die Staatsräson verlangte, sich zögernd zu zeigen. Schuppiluliuma holte Hani gegenüber zu einer weitschweifigen historischen Rückblende aus.
Ich war freundlich gewesen. Doch ihr habt mir plötzlich Böses getan. Den Stadtfürsten von Kadisch, welchen ich dem König des Landes des Mitanni-Reiches weggenommen hatte, den schlugt ihr. Als ich das hörte, wurde ich zornig und entsandte meine Fußtruppen, Wagenkämpfer und Magnaten. Sie kamen und schlugen euer Grenzgebiet, das Land Amka. Und als sie das Land Amka, das euch gehört, geschlagen hatten, da bekamt ihr vielleicht Angst und wünscht nun deshalb einen meiner Söhne. Möglicherweise wird er eine Geißel und ihr macht ihn nicht zum König.
Hani wiederholte sich mit der Geduld des erfahrenen Diplomaten.
Mein Herr, hätten wir irgendwo einen Königssohn, wären wir dann in ein anderes Land gekommen und hätten uns einen Herrn erbeten? Unser Herr Naprururea ist gestorben, einen Sohn aber hatte er nicht. Die Gemahlin unseres Herrn ist nun alleinstehend. Einen deiner Söhne erbitten wir für die Königsherrschaft im Land Ägypten. Für die Frau, unsere Herrin, aber erbitten wir ihn als ihren Gatten. Außerdem sind wir nicht in irgendein Land gegangen, sondern nur hierher sind wir gekommen. Gib uns einen deiner Söhne.
Schließlich war Schuppiluliuma bereit, über die Details der Eheschließung zu verhandeln. Am Ende wurde ein Vertrag aufgesetzt. Die Identität der Pharaonin ist noch umstritten. War sie die Witwe Echnatons, Semenchkarés oder Tutanchamons? Schuppiluliuma I., der von 1320 bis 1290 vor Christus regierte, war der Begründer des hethitischen Großreichs. Sein militärisches Interesse richtete sich in erster Linie nach Nordsyrien, wo er verschiedene Kleinstaaten eroberte, die zuvor dem mitannischen oder ägyptischen Machtbereich angehört hatten. Die Verheiratung seines Sohnes mit der ägyptischen Herrscherin hätte eine Wende in den Beziehungen zu Ägypten und eine klare Verschiebung des Kräftegewichts in Syrien zugunsten der Hethiter bedeuten können. Aus historischen Quellen aus der Zeit seines Sohnes Murschilis II. Wissen wir jedoch, dass es anders kam als geplant. So heißt es in einem Pestgebet:
Als mein Vater ihnen einen seiner Söhne gab, tötete man ihn, während man ihn nach Ägypten geleitete. Mein Vater wurde zornig, zog gegen Ägypten in den Krieg und griff Ägypten an. Er schlug das Fußvolk und die Wagenkämpfer des Landes Ägypten. Doch als man die Gefangenen, die man gemacht hatte, nach Hatti zurückbrachte, brach die Pest unter den Gefangenen aus und sie begannen zu sterben.
Der ägyptischen Königin versprochene Prinz, dessen Namen Zananza war, kam also nicht lebend in Ägypten an. Schuppiluliuma gab die Schuld am Tod seines Sohnes den Ägyptern, was zu kriegerischen Auseinandersetzungen führte. Die im Text erwähnte, von ägyptischen Kriegsgefangenen eingeschleppte Pest wütete 20 Jahre lang, raffte auch König Schuppiluliuma und seinen Nachfolger Arnuwanda dahin und schwächte das hethitische Reich. Erst unter Schuppiluliumas Sohn Murschili verschwand die Seuche und die Lage beruhigte sich wieder.
Das war die 13. Folge unseres Podcasts von Assur nach Babylon. Über die internationale Diplomatie der Amarna-Zeit zwischen 1400 und 1200 vor Christus. Die am Schluss dieser Folge auftretende Pest nehmen wir zum Anlass, uns in der nächsten Folge mit Krankheiten und ihrer Heilung im Alten Orient zu beschäftigen.